Der Heilige Geist wird so freigesetzt. Die Herrlichkeit Gottes muss umgesetzt werden. Gott will durch uns wirken. Egal was es ist, durch das Schöne und Gute. Gott wirkt durch all das, was er so durch uns produziert. Und ich lade euch ein, lasst uns produktiv werden. Lasst uns nicht nur beten und nicht nur singen, lasst uns auch mal zusammen was tun. Und wir werden nach Weihnachten, ich bete euch, bitte euch jetzt schon, ich habe eine Bürde und die will ich loswerden. Wir haben ja Weihnachtsmärkte hier in Berlin und wir möchten nach der Evangelisation, wenn die Weihnachtsmärkte ansetzen, manche haben schon angefangen, wir möchten irgendwie missionarisch werden auf den Berliner Weihnachtsmärkte, der Geburtstag Jesu 2000. Happy Birthday, Jesus. Wir wollen einfach irgendetwas uns einfallen lassen, dass wir einfach auf Weihnachten zuarbeiten. Wir wollen auch für unseren Weihnachtsgottesdienst, den wir hier am Heiligabend haben, einladen, aber nicht nur für unser Gottesdienst, sondern ich habe eine Bürde und ein Anliegen, dass wir einfach auf den Weihnachtsmärkten die Menschen einladen, um in die Kirche zu gehen, um die Ecke. Sie müssen nicht unbedingt zu uns kommen, wir bieten zwar auch, wir haben auch Platz, aber wenn die ganz Berlin hierher kommen würde, ist wäre Katastrophe. Wir können die Leute nicht unterbringen. So, wir möchten die Menschen ermutigen, am Heiligabend in die Kirche zu gehen, die Berliner. Die Kirchen sollen übervoll sein, denn am Heiligabend, Weihnachten, predigen die Engel. Die Engel halten ihre Predigten. Obwohl sie schon längst im Himmel abgefahren sind, halten sie immer noch die Predigt. Seit 2000 Jahren verkündigen die Engel die Engelbotschaft, die Weihnachtsbotschaft. Überall, wo die Weihnachtsbotschaft verkündigt wird, wird Christus verkündigt. Das ist mir so groß geworden. Egal, auch wenn es spielerisch ist, auch wenn es nur so in einem Krippenspiel geschieht. Christus wird verkündigt. Euch ist heute der Heiland geboren. Diese Botschaft ist unüberhörbar, unmissverständlich. Deshalb, wir möchten irgendetwas machen. Betet, dass Gott uns sehr viel Fantasie gibt und kreativ macht. Und dass wir etwas finden, dass wir für die Weihnachtsmärkte oder wie wir auf den Weihnachtsmärkten etwas machen können. Ich habe da ein paar Ideen, aber ihr dürft auch eure Ideen zusammentragen und dann, dass wir zusammen wirken. Das nur nebenbei. Lasst uns jetzt noch ein Lied oder Chorus, was das ist, die Herrlichkeit. Nein, was habe ich jetzt hier? Ja, die Herrlichkeit des Herrn. Denn das Thema heute Morgen ist die Herrlichkeit des Herrn, die Atmosphäre des Himmels erleben, ist das Thema. Und wir singen jetzt über die Herrlichkeit Gottes noch einen Chorus. Und wir nehmen auch unser Opfer heute Morgen im Voraus auf, denn ich denke, es ist so wichtig, dass es nicht nebenbei noch so am Rand etwas geschieht. Gott geben ist ein Privileg. Gott geben ist ein Vorrecht, ist ein Geschenk. Ich darf meinem Herrn ein Dankeschön geben. Wir betteln nicht um Geld und du musst nicht etwas geben, weil du denkst, jetzt die sammeln. Nein, wenn du den Herrn lieb hast, wirst du dem Herrn von Herzen geben. Die Bibel sagt, Gott hat einen fröhlichen Geber lieb. Und ich lade dich ein, sei fröhlich heute Morgen, wenn wir jetzt das Opfer aufnehmen. Da soll nicht die Freude und der Sieg, der Glaube sinken, sondern steigen. Also steigere deine Begeisterung für den Herrn. Wir stehen auf, ich bete über das Opfer, segne das Opfer. Opfer ist etwas, was einem weh tut. Wenn wir sagen, wir nehmen ein Opfer, das sind nicht 5 Pfennige. 5 Pfennige tun einem nicht weh. 5 Mark tun für manchen auch nicht weh. Für manche tun nicht einmal 500 Mark weh. So, die Frage ist, was tut dir weh? Opfer tun weh. Und ich möchte, dass du wirklich dem Herrn ein Opfer gibst. Wenn du dem Herrn viel gibst, wirst du von ihm wieder viel zurückbekommen. Es ist ein Vorrecht. Du möchtest geheilt werden, dann gib was. Was kostet so eine Gesundheit? Was kostet dir ein Krankenhausaufenthalt? Rechne mal aus, was so ein Krankenhausaufenthalt kostet. Das bezahlst du dem Herrn Doktor. Und ob du dort gesund wirst, ist eine andere Frage. Du möchtest gesegnet werden. Also zuerst einmal, wenn du zum Herrn kommst, vom Herrn gesegnet werden möchtest nach der Heiligen Schrift, du sollst zuerst ein Opfer bringen. Und arme Leute sollten eine Turteltaube bringen. Das war das Wenigste, was arme Leute, die überhaupt nichts haben, die sollen eine Turteltaube bringen. Irgendwo schnappen und mitbringen. Oder kaufen oder was es auch immer ist. Eine Turteltaube. Bring etwas dem Herrn, gib etwas dem Herrn und Gott wird dich belohnen. Gott ist kein Lump, der nimmt und nichts gibt. Er will nur deine Aufmerksamkeit sehen. Er will sehen, dass du ihn lieb hast. Und wenn er deine Aufmerksamkeit gesehen hat, segnet er dich. Er sagt, Vater, oder Heilige Jesus sagt, Vater, guck mal, was diese Person macht, die hat überhaupt nichts. Und sie gibt dir ihr letztes Schärflein. Gesegnet soll sein diese Witwe. Vater, ich danke dir für alle Opfer, die jetzt zusammengelegt werden in Jesu Namen. Vater, wir geben nicht Menschen, wir geben nicht einer Kirche, wir geben nicht einer Organisation, wir geben es dir heute Morgen. Und Herr, wir möchten von dir auch belohnt und von dir gesegnet werden. Herr, und wir möchten dir wirklich heute Morgen ein Opfer geben. Danke, Herr, dass du dieses Opfer segnest, diese Gabe, die deine Kinder vorbereitet haben, die deine Kinder auf dem Herzen haben, dir zu geben. Herr, als ein Zeichen der Aufmerksamkeit, der Liebe zu dir. Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen. Wir möchten das Beste für dich. Und das Beste ist gerade gut genug für dich, Herr Jesus. Segne dieses Opfer heute Morgen. Die Herrlichkeit des Herrn. Halleluja. Lass die Herrlichkeit, deine Herrlichkeit über unser Finanzen und über unser Konten, Herr, über unsere Arbeitsplätze, über unsere Aktivitäten und Aktionen aufgehen. Lass deine Herrlichkeit wie eine Morgenröte aufbrechen über unser Leben, Herr. Halleluja, Halleluja. Und wir machen heute Morgen den Anfang. Wir geben den Anstoß durch diese Gabe in diesen Augenblicken. Segne jetzt, Jesus, alles, was getan wird. Amen. Praise God. Gottes Mühlen mahlen. Und ich meine nicht nur Gerichtsmühlen, sondern auch Gnadenmühlen. Gott arbeitet, Gott ist in Arbeit und Gott will sich offenbaren. Ich möchte mit euch den Text lesen. Ihr habt es auch auf euren Zetteln hier drauf gedruckt. Und da lese ich zwei Bibelstellen. Zuerst mal Johannes Kapitel 2, Vers 11 und Johannes Kapitel 1, Vers 14. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Jesus offenbarte seine Herrlichkeit an seine Jünger und seine Jünger glaubten an ihn. Und dann Vers Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 14. Und das Wort ward Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes Gottes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Vater, ich danke dir für dein Wort heute Morgen und ich danke dir für die Offenbarung, die du uns geschenkt hast in Jesus Christus. Und deine Herrlichkeit geht auf. Überall, wo Jesus ist, ist die Herrlichkeit Gottes da. Und Heiland, und heute Morgen laden wir dich ein. Komm in unsere Mitte, Jesus. Bleib in unserer Mitte. Offenbar in unserer Mitte, Herr Jesus. Wirke du in unserer Mitte. Segne du die Menschen, Herr. Und wenn Menschen gesegnet werden, sie werden deine Herrlichkeit erleben. Und wir sind hungrig und durstig, verlangend und sehnsüchtig nach der Herrlichkeit Gottes. Halleluja, Halleluja. Die Herrlichkeiten dieser Welt vergehen, aber deine Herrlichkeit ist da und dein ist das Reich, dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Herr, und das wollen wir heute Morgen erleben in unserer Mitte. Segne uns. Amen. Der Teufel kommt zu Jesus und sagt, schau dir alles an. Diese Herrlichkeiten, die Herrlichkeit des Babylonischen Reiches, die Herrlichkeit des Assyrischen Reiches, die Herrlichkeit des Griechischen Reiches, die Herrlichkeit des Römischen Reiches, die Herrlichkeit des Deutschen Reiches, die Herrlichkeit der Amerikaner, Russen und so weiter. All das will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und Jesus sagt, danke. Ich will es nicht. Denn er hat eine andere Herrlichkeit gehabt. Eine Herrlichkeit, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz je geglaubt hat. Und das ist bereitet, Halleluja, dir und mir. Kannst du da Amen sagen? Gott hat herrliche Dinge für seine Kinder vorbereitet. Und wer Jesus sieht, sieht nicht nur den Mann mit der Dornenkrone. Wer Jesus heute Morgen sieht, sieht nicht nur das Grab. Wer Jesus heute Morgen sieht, er sieht den verherrlichten Jesus. Stehen zur Majestät Gottes. Er sieht die Herrlichkeit Gottes. Selbst wenn er todkrank heute Morgen wäre, wenn er Probleme hat und nicht drüber hinaus sieht, Stephanus. Er sah den Himmel offen und er sah Jesus stehen zu der Majestät Gottes. Majestät ist etwas mit Herrlichkeit zu tun. Weihnachten fängt mit Herrlichkeiten an. Ich bin schon jetzt, obwohl wir es noch lang kein Weihnachten haben, aber mein Herz ist so voll von Weihnachten. Ich freue mich wie ein Kind. Ich freue mich, dass Jesus gekommen ist. Er hat uns die Herrlichkeit des Vaters gebracht. Er hat uns die Herrlichkeit des Vaters gebracht. Und ich kann mir nicht vorstellen, Professor sowieso, sie nehmen einen weiten Weg aus Babylon und sie besuchen ein Baby. Wir haben seinen Stern gesehen in Mesopotamien. Und wir sind gekommen, den neuen König anzubeten. Und dann liegt so ein Bambino. Und sie beugen ihre Knie, fallen auf ihr Angesicht. Und sie beteten an. Und sie tun ihre Schätze raus. Und ja, sie haben die Herrlichkeit Gottes gesehen in diesem kleinen Bambino. In diesem Jesus Christus, der in Windeln gewickelt war. Die Hirten auf Bethlehems Fluren. Sie haben den himmlischen Engel gesehen, aber da hat sie nur erschreckt. der musste sagen, fürchtet euch nicht. Und die himmlischen Heerscharen haben sie erschreckt. Aber dann kommen sie nach Bethlehem und dann finden sie das Kind in Windeln gewickelt und die Mutter Maria und den Josef daneben. Und sie waren erstaunt und sie haben die Kunde überall verbreitet. Unsere Augen haben unseren Heiland gesehen. Und dann sehe ich noch den alten Mann Zacharias, der wartet im Tempel, der geht aus dem Haus Gottes nicht mehr raus und betet und betet und betet und betet. Denn er hat eine Verheißung gehabt von Gott. Deine Augen werden deinen Heiland sehen. Und dann kommt ein Ehepaar, die wollen ihr Kind Gott weihen oder beschneiden oder segnen, was es auch immer sein will. Und sie bringen das Baby Jesus. Und plötzlich auf Anregung des Heiligen Geistes kommt dieser Simeon und die Hanna. Sie kommen rein in den Tempel, so alt wie sie waren. Plötzlich ergreift der alte Mann als Priester das Kind und sagt, oh, Halleluja, jetzt kann ich sterben, denn meine Augen haben meinen Heiland gesehen. Weihnachten, Herrlichkeit Gottes. Und wo ist die Herrlichkeit Gottes heute geblieben? Da gibt es in 1. Samuel eine ganz interessante Geschichte. 1. Samuel Kapitel 4. Da ist ein Wort, wir lernen ein bisschen Hebräisch heute. Da ist das Wort Ikabod. Wisst ihr, was das heißt? Ikabod. Die Herrlichkeit Jahwes ist fort. Oder wo ist die Herrlichkeit Gottes? Ikabod. Ikabod. Die Herrlichkeit Gottes ist gewichen. Ich frage mich heute, wo ist die Herrlichkeit Gottes hier in unserem Land, in unserem Volk? Wir haben alles. Wir leben königlicher als die Könige von damals. Wir haben wunderbar. Wir müssen nur die Heizung aufdrehen und schon ist es warm. Diese Kirche ist in 2 Minuten warm, dass wir hier aushalten können. Wir haben alles Mögliche. Aber wo ist die Herrlichkeit Gottes? Auch damals hat die Herrlichkeit Gottes gefehlt. Die Israeliten waren im Kampf gegen die Philister und die dachten also, Gott ist mit uns. Meine Lieben, denken, das musst du den Pferden überlassen, die haben einen größeren Kopf. So viele Menschen denken total verkehrt, sie denken, Gott ist mit uns. Und Gott war nicht mehr mit Israel. Sie haben die Bundeslade genommen, sie haben das Kreuz genommen, sie haben alles Mögliche mitgenommen, sie sind in den Kampf marschiert. Und was haben die Philister getan? Die Bundeslade genommen. Die Herrlichkeit Gottes gestohlen. Und die Herrlichkeit Gottes war jetzt in dem Götzentempel Dagon. Könnt nachlesen, 1. Samuel Kapitel 4, was da passierte. Schrecklich war das für Israel und schrecklich war für die anderen. Für die gottlosen Menschen ist die Herrlichkeit Gottes was Schreckliches. Aber für die Kinder Gottes, wenn sie die Herrlichkeit Gottes verlieren, ist auch was Schreckliches. Für beides ist es schrecklich. Die Herrlichkeit Gottes ist schrecklich, wenn wir sie verlieren und wenn wir unwürdig sind und die Herrlichkeit Gottes bekommen. Die Israeliten, die waren geschockt. Unseren Herrgott haben sie geklaut. Die Philister, die haben gedacht, wir werden so wie die alten Israeliter Sieg haben und wir werden triumphieren und wir werden die in Flucht schlagen. Aber denkste, nicht der Fall. Eine Schlappe, eine Niederlage, weil Sünde in Israel war. Ich komme nachher auf das Thema zu sprechen, wie wir himmlische Atmosphäre in unserem Leben erleben und erfahren. Aber zuerst einmal, lass mich die Geschichte mit den Israeliten dort und mit diesem Ikabod. So einfach, so schnell lernst du Hebräisch. Und schon einen ganzen Satz, die Herrlichkeit Gottes ist dahin. Weißt du, die Israeliten sind einfach, oder die Hebräer sind sehr einfach. Also Ikabod, die Herrlichkeit Gottes ist dahin. Und aber jetzt der Götze Dagon, der konnte nicht aushalten. Am nächsten Morgen, als die Götzenpriester in den Tempel reinkommen, dort in Philistia, da liegt der Götze Dagon auf seiner Nase. Und jedes Mal, wenn sie reinkamen, lag er auf die Nase. Die konnten ihn hinstellen, der lag immer auf die Nase und seine Nase war schon platt. Die Götzen können in der Herrlichkeit Gottes nicht aushalten. Die können nicht aushalten, die liegen alle auf die Nase. Und wenn du heute durchs Pergamonmuseum gehst und geh mal durch das Pergamonmuseum, mach dir mal die Mühe und geh mal spazieren und schau, oder brauchst nicht nochmal so weit gehen, bis, wenn du irgendwo auf der Reise bist und unterwegs so alte Skulpturen anguckst, Götterskulpturen, vor allem Götterskulpturen anguckst, denen fehlt alle die Nase. Ja. Denn das Erste, was man gemacht hat, wenn früher, damals in der Antike, irgendjemand, ein neuer Gott kam und besiegt hat den alten Gott, das Erste, was er tat, sein Gesicht verstümmelt, die Nase abgeschlagen. Und was ist ein Mensch ohne Nase? Der lag auf seiner Nase, dieser Götzendag, und die Herrlichkeit Gottes konnte er nicht verkraften. Sündige Menschen, gottlose Menschen können die Herrlichkeit Gottes nicht vertragen. Die denken, das ist Zauberei, das ist Magie, der liegt ständig auf der Nase. Der ist traurig, der ist mutlos, die sagen entweder bin ich richtig und die sind falsch oder ich bin falsch und die sind richtig. Ichabod, die Herrlichkeit des Herrn ist dahin. Und dann, als es so der Fall war, als die Herrlichkeit Gottes dahin war, in dieser Zeit lebte und wurde ein Mann geboren, ein Junge geboren namens Samuel. Da war eine Hanna und du siehst, die Herrlichkeit des Herrn war schon lang davor weg, bevor überhaupt die Bundeslade genommen wurde. Die Herrlichkeit Gottes war lange vorher weg. Da heißt es, und da gab es keine Offenbarung, da gab es keine Gebetserhörung, da gab es keine Prophezeiung, da gab es keine Manifestation des allmächtigen Gottes in Israel. Weil der Priester Sünde erlaubte in der Gemeinde, in der Kirche damals, weil die Priestersöhne hier sehr lax waren, sehr gleichgültig waren, die waren nur hinter den Mädchen her und hinter dem Geld her und so weiter. Der ganze Gottesdienst war nur Zeremonie, Kult, aber kein Leben mehr dahinter. Und deshalb die Herrlichkeit ist ausgewandert. Und in so vielen Kirchen, in so vielen Religionen ist die Herrlichkeit Gottes ausgewandert, meine Lieben. Das ist eine Tragödie. Und über so viele Kirchen und Gemeinden müsste man schreiben, Ichabod. Die Herrlichkeit des Herrn ist dahin. Der Gottesdienst geht weiter, das Feuer wird gezündet, Kerzen brennen, Weihrauch ist da, da ist alles da, da ist Musik da, da geht genau alles weiter wie bisher. Aber da fehlt die Herrlichkeit Gottes. Und die Herrlichkeit Gottes ist, was den Unterschied ausmacht. Auch heute noch. Auch jetzt noch, auch bei uns hier. Und wonach ich mich so sehne, meine Lieben, ist die Herrlichkeit Gottes wieder in Berlin zu haben. Die Herrlichkeit Gottes wieder in unserem Leben zu haben. Die Herrlichkeit Gottes in unserer Gemeinde zu haben. Was ist schöner als dies? Und da ist eine Hanna, die liegt an den Stufen des Altars und betet. Dann kommt der Prophet Eli und sagt, hör mal, wenn du besoffen bist, sauf dich zu Hause voll und schlaf deinen Rausch zu Hause aus, aber nicht hier im Haus Gottes. Und diese Hanna war nicht besoffen. Diese Hanna hat nichts mit Alkohol drauf gehabt, sondern sie weinte vor dem Herrn, weil es ihr eine Not war. Eine Not, der geistliche Zustand in Israel war ihr eine Not. Und sie betete. Und Samuel heißt, Gott hört Gebet. Meine Lieben, Gebetserhörungen sind die erste Stufe der Herrlichkeit Gottes. Jede Gebetserhörung ist ein schlagender Beweis den Antichristen, den Atheisten, ein Schlag ins Gesicht. Guck mal, mein Gott lebt. Jede Gebetserhörung. Und wisst ihr, die Herrlichkeit Gottes, Punkt Nummer eins, worauf es mir ankommt, ist Gebetserhörung. Gott hat mich gehört. Wer von euch hat schon mal eine Gebetserhörung erlebt? Gibt es irgendjemand, der eine Gebetserhörung erlebt hat? Halleluja. Ein paar Hände gehen hoch. Gott segne euch. Und wir dürfen mehr beten. Wisst ihr, je mehr Gebetserhörungen wir haben, desto größer ist für uns unser Gott. Desto wundersamer und herrlicher ist er. Samuel. Gott hört Gebet. Gott hört Gebet. Mir geht es darum, dass wir viele Gebetserhörungen erleben und damit beginnt die Herrlichkeit Gottes. Damit beginnt die Atmosphäre des Himmels sich auf die Erde zu lagern. Das Unsichtbare kommt in die sichtbare Welt hinein. Ich will einige Bibelstellen mit euch lesen, und zwar zuerst einmal, was der Apostel Paulus uns sagt. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel, und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der Geist ist. Der Mensch ist ein Geistwesen, und die Herrlichkeit beginnt, wenn du anfängst, Jesus zu schauen. Wenn du anfängst, Jesus zu schauen, wann hast du zum letzten Mal Jesus gesehen? Wann hast du mit ihm gesprochen? Wann hat er mit dir gesprochen? Heute Morgen, es war mir ein Anliegen, euch zu sagen, sagt eurem Heiland, dass ihr ihn lieb habt. So wie ein Mann seiner Frau, eine Frau ihrem Mann sagen sollte, immer wieder, ich hab dich lieb. So sollten wir heute Morgen unserem Geliebten im Himmel, unserem himmlischen Bräutigam sagen, Jesus, ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Ich liebe dich. Manche schreiben an der Autobahnbrücke ganz groß, ich liebe dich, Renate, oder Julia, oder Karl, ich liebe. Meistens machen die Männer. Und da siehst du meistens Frauennamen. Ich liebe dich. Ja, schreib ganz groß in deinem Leben, in deinem Zimmer oder wo du auch bist, Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Der Teufel soll wissen an der Autobahnbrücke, dass du Jesus lieb hast. Halleluja. Sag es ihm. Das stört den Teufel, das kann er nicht verkraften. Wenn du sagst, ich liebe Jesus, wie kannst du ihn lieben? Satan wird alles versuchen, dran setzen, dass du ja Jesus nicht lieb hast. Dass du was anderes lieber hast als ihn. Fang an, ihn zu lieben und du wirst sehen, du wirst von einer Herrlichkeit zum anderen gehen. Wir haben hier im Text gelesen und wir haben gesehen, seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und in Kana offenbarte er seine Herrlichkeit. Im ersten Wunder, bei der ersten Aktion, bei der ersten Tat, die Jesus tat, war die Offenbarung seiner Herrlichkeit. Du, ich kann. Ich kann aus Wasser Wein verwandeln. Ich kann Gebete erhören. Das ist die Herrlichkeit Gottes, wie wir den Himmel hier erleben. Du brauchst in deinem Leben himmlische Zustände und nicht höllische Zustände. Manche sind in der Hölle statt im Himmel. Und wir sollen die Hölle so schnell wie möglich verlassen. Die Hölle ist nicht für den Menschen, sondern für den Teufel geschaffen. Und wir sollen so schnell wie möglich gucken, dass wir versetzt werden an himmlische Örter. Erlebe die Atmosphäre des Himmels. Was ist Herrlichkeit? Nun, die Engel, die am Weihnachtsnacht ein Wunder passiert, Gottes Wunder. Engel kommen, habe ich ja neulich gesagt, diese Tage meistens nachts. Engel arbeiten immer nachts. In Mitternacht, so als es ganz dunkel war, plötzlich erschien der Engel Gottes und sagte, Ehre sei Gott in der Höhe. Und das ist das Erste, was die Engel gebracht haben. Das Wort Ehre, das ist eine schlechte Übersetzung, was wir im Deutschen haben. Eigentlich vom Griechischen ist Gloria. Gloria ist das Wort, das dafür steht im Griechischen. Und vom Griechischen, allein von dem Wort Gloria, diese Übersetzung vom Griechischen, wir haben im Deutschen 28 verschiedene Möglichkeiten, wie wir das Wort übersetzen können. Majestät, Glanz, Licht, Schönheit, Herrlichkeit ist eines der Worte. Und wenn ich heute Morgen über Herrlichkeit spreche, ist nur ein Wort von vielen Worten, was ich beschreiben kann, was Herrlichkeit überhaupt ist. Aber das Erste, was die Engel sagten, Ehre sei Gott in der Höhe, Herrlichkeit. Die haben die Herrlichkeit hier auf diese Erde gebracht. Weihnachten ist die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Und Gott will in dein dunkles Leben seine Herrlichkeit hineinbringen. Erhellen. Und plötzlich ist nicht nur ein Engel da, sondern die ganzen himmlischen Heerscharen. Und sie jubeln und jubilieren. Und sie sagen, Gloria. Gloria oder Herrlichkeit. Was ist Herrlichkeit? Es ist die Sphäre der Ewigkeit. Es ist die Offenbarung der Gegenwart Gottes. Und so wie die Luft die Atmosphäre der Erde ist, so ist die Herrlichkeit die Atmosphäre des Himmels. Also im Himmel ist alles nur wunderbar, nur herrlich, nur vollkommen. Herrlichkeit ist das Sichtbarwerden der Gegenwart Gottes. Die Erde hat die Luft als Atmosphäre und der Himmel die Gegenwart Gottes. Kannst du da Amen sagen? Bist du damit einverstanden? Könnte das so sein? Und jetzt die Frage, kannst du Luft sehen? Gewiss, wenn es mal kalt ist, dann kannst du den Atem sehen. Aber hier ist das gut gewärmt, also du siehst nicht den Atem. Aber Luft kannst du normalerweise nicht sehen. Luft ist unsichtbar. Und Luft sehen wir nur, wenn Wind bläst und die Blätter bewegt werden. Dann sehen wir die Luft. Und genauso mit der Herrlichkeit Gottes, das ist die Luft des Himmels. Wir sehen es normalerweise nicht. Wir sehen es nur, wenn der Wind die Blätter bewegt. Und deshalb sagt auch Jesus zum Nikodemus, der Heilige Geist oder Gott ist so wie der Wind. Er bläst, wohin er will und wie er will. Du hörst sein Säuseln, du siehst das Bewegen der Blätter, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Unsichtbar. Aber in der Bewegung, in der Manifestation, da siehst du die Herrlichkeit Gottes und die Atmosphäre des Himmels erleben und kennenlernen. Um das geht es mir heute Morgen. Und Gott gibt uns einen Vorgeschmack seiner Herrlichkeit. Und wir können es erleben, indem wir uns Gott hingeben. Wenn du dich heute Morgen Gott hingibst und sagst, Jesus, ich liebe dich. Also ich möchte, dass du so eine große Liebe hast wie der, also wenn ich so jetzt, bin diese Tage durch die, an der Schnellstraße gefahren, Autobahn, da gibt es, muss ein ganz Verliebter die Strecke gefahren haben, an mehrere Brücken hat er hingeschrieben, dass er seine Braut liebt. Also, die muss wahrscheinlich jeden Tag ins Geschäft fahren und die sollte jeden Tag lesen, ich liebe dich. Weißt du, und du solltest so verliebt sein in Gott. Und dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da wirst du diese negativen Dinge nicht so sehen. Gewiss, du kannst in jedem Ding etwas Negatives sehen. Auch beim Heiland, dass er nicht immer da ist. Herr, wärst du da gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Das ist auch da. Wo ist jetzt unser Herr und wo ist unser Geliebter? Wenn du hier gewesen wärst, wäre das und das nicht passiert. Aber was sagt Jesus zu der Martha? Martha, wenn du glauben könntest, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du mich lieben würdest, wenn du mir alles vertrauen könntest, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Die Herrlichkeit Gottes ist da. Und wir brauchen da nicht viel Prunk, wir brauchen nicht viel Gold. Die Herrlichkeit Gottes ist da. Als nächstes, nicht nur in den Gebetserhörungen, immer wenn der Name des Herrn angerufen wird. Ich denke nur an Petrus. Petrus und der Papst. Interessant, wenn man die beide vergleicht. Damals konnte Petrus sagen, Gold und Silber habe ich nicht. Aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Heute kann der Nachfolger Petrus sagen, Gold und Silber habe ich. Aber was ich nicht kann, im Namen Jesus, steh auf und geh. Das ist eine Tragödie. Die Herrlichkeit, Ichabod, die Herrlichkeit ist gewichen. Man hat Gold und Silber, man hat Kathedralen, man hat große Gotteshäuser. Aber was fehlt, ist die Herrlichkeit Gottes. Gold und Silber habe ich nicht. Aber was ich habe, und was hat er gehabt? Den Namen Jesus. Steh auf im Namen Jesus. Und er brachte uns die Herrlichkeit Gottes. Und überall, wo du den Namen Jesus ausrufst, ist Herrlichkeit. Sei mutig, den Namen Jesus zu proklamieren. Wenn du Matute sagst, naja, kennt man nicht, wer ist das? Aber weißt du, du kannst, egal wo du bist, du kannst eigentlich über Gott reden, die Menschen werden dir zuhören. Du kannst über Geist reden, die Menschen werden dir zuhören. Da ist alles okay. Du kannst über das Wetter reden, da wirst auch niemand anstoßen und nirgendwo anhaken. Aber probier einmal, sag nur das Stichwort Jesus. Sag nur Jesus und da gehen meistens, bei den meisten Leuten die Jalousien runter. Du kannst von Buddha, von Konfuzius, von Mohammed sprechen, so viel du willst, aber sag Jesus. Warum? Weil der aus einer anderen Welt kommt. Weil er ein Überirdischer ist. Weil er aus der Herrlichkeit Gottes kommt. Mit ihm, mit seinem Namen, ist die Herrlichkeit Gottes verbunden. Ein anderes Leben. Ein anderer Geist, eine andere Dimension. Der Name Jesus ist das Codewort, der Schlüssel für die Herrlichkeit Gottes. Sag Jesus und die Teufel fangen an zu flattern. Ziehen sich zurück, bekommen Angst. Ruf den Namen Jesus an und du wirst gerettet. Wer den Namen des Herrn anruft, du kannst Jehova rufen, so viel du willst, passiert gar nichts. Und du kannst mit Jehova auf die Straße gehen und missionieren, passiert gar nichts. Aber fang an mit Jesus auf die Straße gehen, da wirst du angespuckt. Fang an mit Jesus auf die Straße zu gehen und Zeugnis zu geben, wird widersprochen. Aber Menschen werden auch heil, gesund und frei. Sag den Namen Jesus, es ist ein Name, dem widersprochen wird. Dem Namen Jesus wird widersprochen. Die Herrlichkeit Gottes ist da. Es ist genauso wie bei der Bundeslade, den die Philister geklaut hatten. Der Götze Dagon lag auf der Nase und die Bundeslade, ein andermal, als die Priester mit der Bundeslade auf der Schulter ins Wasser traten, teilte sich der Jordan. Passieren gewaltige Dinge. Da gibt es Entscheidungen. Wenn Jesus ausgerufen, proklamiert wird, ist die Herrlichkeit Gottes da. Also wir sollten uns nicht schämen. Du sollst dich an allem Möglichen schämen, bloß nicht an den Namen Jesus. Wer sich meiner und meine Worte nicht schämt, bekenn dich ruhig zu Jesus. Wir sollten eigentlich alles Jesuaner sein. Ja? Christen. Weißt du, das ist so ein bisschen abgeschwächt. So niedlich gemacht. Christen. Messias, so Gesandte oder Botschafter oder ja, Engel oder irgendwas so Christen. Aber Jesuaner. Ich bin ein Jesuaner. Auch dieser gehört der Sekte, der Jesus von Nazareth. Der folgt auch da. Und ist ein Name, der überall und an allen Orten widersprochen wird. Name Jesus wird an allen Orten widersprochen. Die Welt kann es nicht verkraften. Warum? Er kamen die Seinen, zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Gott hat uns den Namen Jesus gegeben. Wir sahen seine Herrlichkeit. Was war die Herrlichkeit Jesu? Lass uns darüber nachdenken, ein paar Augenblicke. Was war die Herrlichkeit Jesu? Es war seine Sündlosigkeit. Wir sahen seine Herrlichkeit, seine Vollkommenheit, seine Sündlosigkeit. Er war vollkommen, sündlos. Das ist die Herrlichkeit Jesu, seine Sündlosigkeit. Und wenn du die Herrlichkeit Jesu schauen möchtest, dann musst du seine Sündlosigkeit sehen. Der, der ohne Sünde war, ist für uns zur Sünde gemacht worden. Und dann, wenn Christus in dein Leben hineinkommt, wie viele ihn aufnahmen, die nehmen den Sündlosen auf, den Vollkommenen, den Reinen. Die nehmen Jesus auf, die Sündlosigkeit nehmen sie auf. Die trennen sich von der Sünde. Da beginnt die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben zu pulsieren. Und seine Herrlichkeit ist, dass unser Angesicht verblasst und anfängt zu strahlen wie das Angesicht des Moses, als er in der Gegenwart Gottes war. Er hat die Gegenwart Gottes angeguckt und schaut die Sündlosigkeit Jesu an und du wirst auch sündlos werden. Hab viel Umgang mit einem Reinen und du wirst rein werden. Da wirst du dich schnell schmutzig vorkommen, wenn du in die Gegenwart des Reinen und Vollkommenen kommst. Und die beste Heiligung, das beste Mittel der Heiligung und Reinigung ist in die Gegenwart Jesu stehen und den Sündlosen anschauen. Erstmal kriegst du komische Gefühle und Anwandlung. Nein, ich bin unrein. So wie Petrus. Plötzlich, als er Jesus begegnet, der hat FKK gebadet. Im See Genezareth. Das konnte man damals, war noch nicht so bevölkert. Auch wenn 10 Städte um See Genezareth waren. Er hat FKK gebadet. Und plötzlich kommt Jesus. Und weißt du, was er macht? Plötzlich wirft er sich einen Mantel und sagt, Herr, geh von mir, ich bin nackt. Keiner hat ihm gesagt, dass er nackt ist. Und den Herrn Jesus hat er nicht gestört. Glaubt doch nicht, dass er noch nie nackte Menschen gesehen hätte. Aber ich bin nackt. Plötzlich hat er ein Gefühl, ich bin am falschen Platz, am FKK-Strand. Ich bin nackt. Der Mensch fühlt sich plötzlich nackt, durchschaut und bloß, entlarvt in der Gegenwart Jesu. Plötzlich durchschaut in der Gegenwart Jesu. Und Herr, geh von mir. Und er hat sich einen Mantel genommen und dann, ja, trat er vor Jesus. Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Ein Christ kann auf zwei Dinge in seinem Leben nicht verzichten. Auf zwei Dinge kann er nicht verzichten. Gewiss die Herrlichkeit Gottes, aber die Herrlichkeit Gottes beinhaltet Sündlosigkeit. Das ist die eine Seite von mir. Angesteckt werden von der Herrlichkeit Gottes. Ich fange auch an zu strahlen. Bekomme denselben Geist, dieselbe Gesinnung, dieselbe Qualität, denselben Charakter, die Sündlosigkeit. Aber das zweite ist der Low Price. Sündlosigkeit und Low Price. Auf die zwei Dinge kann ein Mensch in seinem Leben nicht verzichten. Und die Herrlichkeit Gottes ist, wo Low Price ist und wo Sündlosigkeit herrscht. Es genügt nicht, nur Sündlosigkeit zu haben. Die Pietisten sind Experten auf dem Gebiet der Sündlosigkeit. Die strengen sich an. Die Methodisten früher, ja, hast du nie einen negativen Gedanken gehabt? Hast du nie das nicht gemacht? Und die mussten Karten ausfüllen und hinschreiben unter John Wesley. Und zwar, die wollten ganz besonders heilig sein. Ja, nichts Verkehrtes denken, nicht verkehrt gucken und so weiter. Nein, das ist nur eine Seite, ein Extrem. Aber die andere Seite ist, Gott zu loben. Und die Charismatiker neigen zu einem anderen Extrem. Nur Halleluja und nur hüpfen und nur tanzen und so weiter. Ohne Sündlosigkeit, genauso verkehrt. Und genauso töricht. Sündlosigkeit und Lobpreis müssen ausbalanciert sein. Nur die Reinen werden Gott schauen von Angesicht zu Angesicht. Nur die reinen Lippen kommen bei Gott an. Reine Lippen. Herr, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und Menschen, die Gott begegnen wollten, die Gott schauen wollten, die mussten zuerst einmal eine Prozedur über sich ergehen lassen. Sie mussten sich reinigen, 7 Tage lang die Kleider gereinigt haben und dann warten vor dem Berg Gottes, bevor sie Gott begegnen konnten, 7 Tage die Reinigung in ihrem Leben zu erleben. Die Juden, wenn sie ins Allerheiligste und ins Heiligtum gingen, wenn sie Gott ein Opfer brachten, die konnten nicht einfach ein Opfer bringen. Die mussten zuerst einmal ein Tauchbad nehmen, deshalb hat jede Synagoge, sie brauchte fließendes Wasser. Kein abgestandenes Wasser, fließendes Wasser. In jeder jüdischen orthodoxen Synagoge ist ein Tauchbad. Ein Gottesdienst ohne Taufe oder Tauchen ist nicht denkbar im Judentum gewesen. Bis heute nicht. Dieses Tauchen. Oh, ein Unreiner wird Gott nie schauen. Unreine Menschen sind Gott ein Gräuel. Ich kaputt, die Herrlichkeit Gottes dahin. Deshalb ist die Reinheit des Herzens die Grundvoraussetzung für die Herrlichkeit Gottes. die Reinheit des Herzens. Reine Hände. Gott will nicht unser Fasten. In der Bibel heißt es, so viele Menschen, die denken, ich möchte Gott erleben, jetzt werde ich fasten. 40 Tage, 60 Tage, jemand habe ich sogar gehört, 80 Tage hat er gefastet. Vergiss das alles. Kann sogar verhungern von mir aus. Und du wirst die Herrlichkeit Gottes nicht erleben. Ein richtiges Fasten, lies mal, was die Bibel sagt. Was ist ein richtiges Fasten? Die du gebunden hast, loszulassen. Die du bedrückt hast, zu befreien. Richtiges Fasten ist, die Hände von der Sünde zu reinigen. Von Afterreden, von Heuchelei, von Eifersucht, von Neid und Bitterkeit und weiß der Teufel noch was. Das ist richtiges Fasten. Auf diese Dinge der Sünde, alles raus, was nichts ist, was zwischen mir und meinen Mitmenschen steht. Groll, Zorn und so weiter. All diese Dinge. Und dann brauchst du nicht mal fasten, du hast die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben. Wenn du mit der Sünde aufräumst. Reinheit ist Grundvoraussetzung. Reinheit ist mehr als nur ein Lippenbekenntnis. Ich vergib dir. Ja, ja. Kein ehrbarer Club gewährt Personen Mitgliedschaft. Ob jetzt Freimaurer sind oder Guttempler sind oder was weiß ich, welche Organisation. Also alle, die irgendwie was auf sich Wert geben, legen, die geben keiner Person Mitgliedschaft, die nicht ihren Normen entsprechen. Die müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, bestimmte Rüten durchgemacht haben, bevor sie aufgenommen werden. Und wenn schon diese Geheimclubs solche Auflagen machen und so weiter, wie viel mehr sollten wir, wenn es um die Herrlichkeit Gottes geht, um Macht und Autorität, dann sollten wir alles dran setzen, dass unser Leben gereinigt wird. Und jetzt hört mir gut zu, als Jesus den Tempel gereinigt hatte, da heißt es, und plötzlich kamen die Kranken und plötzlich geschahen Zeichen und Wunder und plötzlich war die Herrlichkeit Gottes wieder in diesem alten Tempel in Jerusalem, als der Tempel gereinigt wurde. Und was haben sie aus dem Tempel gemacht? Eine Mördergrube, ein Kaufhaus, KDW, das ist aus dem Haus Gottes geworden. Da hat man die alles mögliche verschachelt, Bankgeschäfte gemacht, Geld gewechselt, alles gut und recht und in Ordnung, aber man hat Geschäftshaus aus dem Haus Gottes gemacht. Und überleg einmal, was machen die Menschen aus dem Haus Gottes heute? Konferenzen, Vorträge, Singstunden, Unterhaltungsstunden, Modeschauen, Tanzveranstaltungen, was wird alles gemacht? Wisst ihr, es geht nicht nur, dass wir etwas machen, etwas tun, vielleicht ist etwas. Alles, was sie im Tempel gemacht haben, war gut und ordentlich und richtig. Aber das Wichtigste ist, mein Haus sollte was? Ein Bethaus sein. Es wurde alles im Haus Gottes gemacht, nur nicht gebetet. Und ich frage mich heute Morgen, wir wollen die Herrlichkeit Gottes haben. Es wird alles gemacht, bloß nicht mehr gebetet. Ja, beten wir nicht? Haben die Pharisäer nicht gebetet? Haben sie nicht lang genug gebetet? Oh, die konnten lange Gebete runterlagern. Aber es geht nicht um Gebete runterzulagern, sondern zu sprechen, dass Gott uns hört. Und wenn zwischen dir und mir Sünde ist, kann Gott nicht hören. Wenn zwischen mir und meinem Schöpfer Sünde ist, kann Gott uns nicht hören. Sünde ist, was uns trennt. Reine Lippen. Die Herrlichkeit Gottes, wenn sie zu uns kommen sollte und wenn wir sie wünschen, wenn wir sie haben möchten, geht auf drei Stufen, wie ich festgestellt habe. Zuerst einmal über die Reinigung, zweitens über die Erleuchtung. Plötzlich werden wir sehen uns im Licht Gottes, wir erkennen uns selbst, wir sehen, wie wir sind und was wir sind und was wir nicht sind. Und dann, wir werden eins mit dem Herrn. Also, Reinigung, Erleuchtung und eins werden mit dem Herrn. Eins werden miteinander. Sie waren einmütig beieinander. Und dann geschah ein mächtiges Brausen vom Himmel. Da kam das Pfingsten. Das war eine herrliche Offenbarung Gottes, eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Pfingsten, dass sie einmütig beieinander waren. Und als sie sich gereinigt hatten, 10 Tage lang haben die damals gebraucht, um rein zu werden. Also schon eine lange Zeit. Um einmütig zu werden, sich die Köpfe zu waschen. Zuerst haben sie die Füße gewaschen und jetzt die Köpfe gewaschen und dann waren sie endlich mal sauber. Und jetzt konnte der Heilige Geist kommen, jetzt konnte die Herrlichkeit Gottes kommen, jetzt konnte etwas passieren. Unreinheit ist gleich Ohnmacht. Unreinheit, egal was es ist, ist gleich Ohnmacht. Unreinheit hat viele Menschen geistig, moralisch und geistlich ruiniert. Sünde ist der Leute Verderben, heißt es in der Bibel. Heilung geschieht nicht, indem man etwas einnimmt. So viele Menschen, die schlucken Medikamente und die denken, ach, die Pille und das mit die Medizin und das muss ich einnehmen und das muss ich tun und so weiter. Du kannst vegetarisch leben, du kannst, was weiß ich, exotisch leben, so wie du willst. Du wirst nie gesund werden. Wisst ihr, wann Heilung geschieht? Heilung kann dir jeder Mediziner sagen, da musst du nicht Medizin studieren, muss auch kein Prediger sein. Heilung geschieht meistens oder fast immer, indem man was wegnimmt. Entschlackt. Entgiftet. Krankheit ist nichts anderes als meistens Vergiftung von irgendetwas, was in unser Körper hineingekommen hat, was in unserem Körper nichts zu suchen hat. Und das ist geistlich so, das ist geistig so und das ist auch körperlich so. Und Heiligung und Heilung geschieht nur, wenn was weggenommen wird. Wenn wir der Sünde entsagen, wenn wir dem Gift entsagen, wenn wir auf bestimmte Dinge verzichten und fang an zu fasten und du wirst schon Heilung ein Stück weit erleben. Denn viel Gift kommt über unsere Nahrung. Das, was du isst, das ist alles oft vergiftet und so bestrahlt und verstrahlt und manipuliert. Aber das nur nebenbei. Reinheit und Vollmacht und Herrlichkeit, die schauen Gottes Herrlichkeit. Und dann kommt als nächstes der Lobpreis. Der Lobpreis. So singen, wie die Engel singen. So jubilieren. Halleluja. Die Herrlichkeit Gottes, meine Lieben, hat etwas mit Leichtigkeit zu tun. Im Weltraum ist Schwerelosigkeit. Hast du schon mal so eine Raumkapsel gesehen, wie die Astronauten dort im Weltraum arbeiten und experimentieren? Leicht. Weißt du, wenn die Herrlichkeit Gottes, und meine Lieben, und darum bete ich, und das wünsche ich jedem von uns heute Morgen, dass die Herrlichkeit Gottes über uns kommt, dann ist das Singen leicht. Dann ist das Beten leicht. Dann ist das Zeugnisgeben leicht. Dann ist das Opfern leicht. Alles ist schwerelos, Halleluja. Das machen wir so nebenbei, so fliegend. Da brauchst du nicht einmal Flügel. Die Atmosphäre des Himmels, die Herrlichkeit Gottes ist Leichtigkeit. Aber wenn es alles so schwer ist, ich muss in den Gottesdienst gehen und das Sauwetter da draußen und das, der Sturm und das alles und das Glatteis und so weiter, das blockiert dich nur. Aber wenn du wirklich in der Herrlichkeit Gottes bist, und ich kenne Leute, die sind tagelang unterwegs gewesen, um in einen Gottesdienst zu kommen. Und dann kamen sie und dann sind sie gar nicht mehr nach Hause gegangen. Ich werde nie vergessen, 1974 in Jugoslawien, wir hatten einen Gottesdienst im Hühnerstall. Wir haben vorher gesehen, dass in diesem Stall Hühner drin waren und dann haben sie den Hühnerstall geputzt und dort Gottesdienst abgehalten. Hast du schon mal einen Gottesdienst im Hühnerstall erlebt? Aber meinen schönsten Gottesdienst habe ich erlebt im Hühnerstall. Die Hühner hat man rausgetan und man hat da Bretter reingelegt, bisschen geputzt mit Wasser und sauber gemacht. Man hat nicht mehr viel gerochen. Also man hat, es war sowieso kalt und was soll's auch. Und dann die Hühner draußen auf die Bäume übernachten lassen und innen drin haben die Kinder Gottes gebetet. Und da vergesse ich nicht, da war die Herrlichkeit Gottes so mächtig. Ein Kommunist war drin und die Geschwister haben zuerst Angst gehabt. Wie wird er sich verhalten? Wird er nicht uns verraten? 74 war noch gefährlich beim Tito noch in der Zeit. Was wird passieren mit uns und so weiter. Und die Herrlichkeit war so groß und wir haben total alles verloren, Zeitbegriff verloren, Raumbegriff verloren und sogar, dass sogar eventuell ein Kommunist da drin sein könnte, der uns verraten könnte, alles vergessen. Wir waren so in der Herrlichkeit Gottes und wir sagen Amen. Und dann sagt gerade der Kommunist, was, wollt ihr jetzt schon aufhören? Jetzt, wo es wohl richtig losgeht, wo richtig schön wird. Ich habe sowas noch nie erlebt, dass man das mir nicht früher gesagt hat. Was wollt ihr jetzt schon aufhören? Und wir haben schon bald die ganze Nacht durchgemacht. Was wollt ihr jetzt schon aufhören? Wenn die Herrlichkeit Gottes da ist, dann vergisst du die Stunden. Da fliegen sie nur dahin, ist schon bald Mitternacht und nach Mitternacht. Wenn die Herrlichkeit Gottes sich über dein Leben offenbart, ist Leichtigkeit. Ein Zeichen der Herrlichkeit Gottes ist Leichtigkeit. Himmelsluft. Erlebe dieses, dass es leicht ist. Einfach für Gott da zu sein, das ist nicht anstrengend. Jemand kam zu mir, eine Russin, die sich bekehrte, und sagt, Pastor, du hast eine ganz schwere Religion. Ich habe nicht den Eindruck, dass meine Religion eine schwere Religion ist. Ich streng mich gar nicht an. Das Beten ist für mich keine Anstrengung. Das Bibellesen ist für mich keine Anstrengung. Das Glauben ist für mich keine Anstrengung. Das Dienen ist keine Anstrengung. Im Gegenteil, wenn ich anfange, Gott zu dienen, werde ich gesund. Ich habe meine Heilungen, viele Heilungen erlebt und ich freue mich immer und ich bin Gott dankbar für meine Gesundheit und bin dankbar. Aber ich weiß auch andere Situationen, wo ich nicht gesund war. Und wenn ich krank war, ich habe gesagt, Teufel, du sollst eines wissen, ich werde dir dienen. Und immer, wenn ich nach vorne kam mit Fieber, ich habe noch Spalttabletten zu Hause genommen und was weiß ich noch alles und nichts genützt. Und dann stehe ich vorne, meine Kopfschmerzen haben sich in nichts aufgelöst. Ja, Leichtigkeit. Was ich tue, ich möchte dich ermutigen, fang an, die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben zu haben. Und dann fällt alles so leicht. So leicht. Das Singen, so leicht. Auch wenn du nicht kannst. Auch wenn wir Lateinisch singen würden. So leicht. Und wenn wir Fremdsprachen singen würden. So leicht. Und das ist die Religion. Wenn die Herrlichkeit Gottes da ist, ist nichts schwer. Aber es ist eine Last, eine fast erdrückende, eine plattwalzende Last. Der Glaube an Gott ist etwas Belastendes, wenn die Herrlichkeit Gottes nicht in deinem Leben ist. Was? Wir wollen schon aufhören. Es kann nicht lang genug sein, nicht gut genug sein, also du willst immer mehr davon haben. Lobpreis, die Herrlichkeit Gottes. Das ist die Reinheit. Du hast dich entledigt, über Bord geworfen, Dinge, die nichts mehr taugen. Und jetzt kannst du dich ganz neu orientieren auf die das Große, was da kommt. Offenbarung Kapitel 1, Vers 12. Und ich wandte mich um, sagt Johannes, um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Weißt du, die Herrlichkeit Gottes, du sagst, wo ist sie? Wo kann ich sie erleben? Ich sag dir, wo du die Herrlichkeit Gottes erleben kannst. Dreh dich um. Ja, dreh dich mal ruhig um. Du siehst deinen Bruder, deine Schwester. Dreh dich um. Wand, Johannes, er war in der vordersten Reihe, ganz vorne beim Heiland. An seiner Brust ist er gelegen. So weit war Johannes schon, hat sich schon vorgepirscht. Und dann hat der Herr gesagt, dreh dich um. Und was hat er gesehen? 7 Leuchter, er hat die Gemeinde gesehen. Und die Herrlichkeit Gottes, es mag so komisch klingen, was ich jetzt dir sage, die Herrlichkeit Gottes ist, wo 2 oder 3 zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Dreh dich um. Sieh deinen Bruder, deine Schwester, auch wenn er abstehende Ohren hat, eine lange Nase hat oder kurze Nase hat, Himmelfahrtsnase hat, egal welche Nase es hat, spielt keine Rolle. Dreh dich um und schau deinen Bruder, deine Schwester an. Das ist einer oder eine, den Gott geliebt hat. Und jetzt sind Geliebte Gottes beieinander. Du, das ist auch schön, wenn Geliebte Gottes beieinander sind. Und da kann man nicht lang genug zusammen sein. Wie ging's dir? Wie hast du Gott erlebt? Wie erlebst du Gott? Weißt du, da erbaut man, ermutigt man sich gegenseitig, unterstützt man sich gegenseitig. Das ist doch eine herrliche Situation. Du musst dich umdrehen, um die Sphäre der Herrlichkeit Gottes zu erleben, zu sehen und zu erkennen. Umdrehen, das heißt auch zu sehen, was Gott schon getan hat in der Vergangenheit, was er in der Ewigkeit für dich schon getan hat, was er alles vorbereitet hat für dich. Dreh dich um und du wirst sehen, groß hat der Herr an mir getan. Und du siehst, wie Jesus mitten in den 7 Gemeinden ist und wer dort wandelt, wer lebt und so weiter. Und die Herrlichkeit Gottes ist da. Paulus redet von dieser Herrlichkeit, 2. Korinther Kapitel 2, Vers 7. Sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat, vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit. Wir sind eingebettet, meine Lieben, wenn wir in der Gemeinde Jesu sind, richtig drin sind, nicht nur so als Zuschauer, Beobachter, sondern wirklich integriert vom Herrn hinzugetan zu der Gemeinde, dann sind wir eingebettet in die Herrlichkeit Gottes. Du bist wie in einer Wiege, wie in einer Krippe und in Windeln gelegt und du wirst geschaukelt von der Liebe Gottes. Er hat uns offenbart vor alten Zeiten, und er spricht hier über die Gemeinde, die Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist. Gott hat uns hinzugetan, wo Jesus ist, zum Leib Jesu. Du gehörst zu diesem herrlichen Leib Jesu, ein Teil von Jesus sein zu dürfen. Und wir sind miteinander, wenn wir zur Gemeinde gehören, Glieder am Leibe Jesu. Wir sind Teilhabe der Herrlichkeit Gottes. Jeder, der Jesus angehört, gehört der Herrlichkeit an. Amen. Sag anständig Amen, wenn es dir gefällt. Wenn du zu Jesus gehörst, dann heißt es, so sei es, so soll es sein. Ich bin ein Teil des Leibes Jesu, ein Teil der Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes offenbart sich ausschließlich nur in Jesus. Von den Engeln sagte ich nur, Engel kommen nur, wo Jesus ist. Wo Jesus nicht ist, kommt der Teufel. Aber wo Jesus ist, da sind Engel unterwegs. Und ihr werdet sehen, die Engel Gottes rauf und niederfahren. Die Herrlichkeit Gottes werdet ihr sehen. Und die Herrlichkeit Gottes ist da, wo Jesus ist. Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Himmelreichs zu verstehen. Dir ist es gegeben, in der Herrlichkeit zu leben. Jetzt lese ich noch ganz schnell. Meine Zeit läuft davon und ich will noch alles euch gesagt haben. Wisst ihr, ich habe ein Problem. Ich bin so voll. Ich könnte explodieren. Wenn ich das könnte, uns einfach runterladen in 2 Minuten, dann würde ich das alles tun. Und dann könnte zu Hause nachher aufarbeiten. Aber das ist leider nicht möglich. Seid keine Computer und keine Roboter.
So, ihr müsst mit mir Geduld haben und ich muss mit euch Geduld haben. Aber lasst mich 2. Korinther Kapitel 3 lesen. Ein paar Verse hier über die Herrlichkeit Gottes, unser Dienst. Wir sollen in der Herrlichkeit bestehen. Und du kannst nur, Bruder, Schwester, du kannst nur deinen Lebenslauf vollenden, wenn du in der Herrlichkeit Gottes stehst. Wenn du weißt, ich bin von der Herrlichkeit Gottes umgeben, ein Berg voll feuriger Rosse umgibt mich. Das ist Herrlichkeit Gottes. Da traut sich niemand durch. Da berührt dich niemand. Niemand kann dich antasten. Niemand kann und darf dich beleidigen, weil die Herrlichkeit Gottes da ist. Und solange die Herrlichkeit Gottes über unser Leben ist, wird sich kein Amalek, kein Tod, kein Teufel, kein Dämon, nichts vorwagen. Und alle anderen werden fliehen, wie ich von diesem Tobias gesagt habe, bis in den entlegensten Winkel Ägyptens. Ja, diese Passage gefällt mir so großartig im Tobias. Bis in den entlegensten Winkel Ägyptens ist der Dämon aus dieser Sarah geflohen. Wenn die Herrlichkeit Gottes da ist, wenn dieser Weihrauch von der Fischleber und Fischherz kommt, wenn dieser Weihrauch Jesu, die Liebe Jesu, die Lieblichkeit Jesu kommt, da flieht der Dämon bis in den entlegensten Winkel Ägyptens. Ägypten ist ein Bild für die Welt. Also bis an äußersten Enden, irgendwo bei Marianengraben, dort landet er. Was habe ich gesagt? 2. Korinther Kapitel 3, Vers 4 und folgende Versen. Wir haben durch Christus so großes Vertrauen zu Gott, Halleluja. Doch wir sind dazu nicht von uns aus fähig, als ob wir uns selbst etwas zuschreiben könnten. Unsere Befähigung stammt vielmehr von Gott. Das, was du heute Morgen bist, bist du allein dank der Gnade Gottes. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Nicht des Buchstaben, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn aber schon der Dienst, der zum Tode führte und dessen Buchstaben in Stein gemeißelt waren, so herrlich waren, dass die Israeliten das Gesicht des Moses nicht anschauen konnten, weil es eine Herrlichkeit ausstrahlte, die doch vergänglich war. Wie sollte da der Dienst des Geistes nicht viel herrlicher sein? Wenn schon der Dienst, der zur Verurteilung führt, herrlich war, so wird der Dienst, der zur Gerechtigkeit führt, noch viel herrlicher sein. Was der Heilige Geist durch Lobpreis und Reinheit in unser Leben hineinbringt, der Dienst der Herrlichkeit, das ist viel, viel schöner, viel, viel herrlicher als der Dienst nach dem judaischen Gesetz, dem Buchstaben. Was der Heilige Geist in unser Leben hineinbringt. Weißt du, das macht Freude. Das hat Ewigkeitsfrucht. Dieser Dienst, den der Heilige Geist in unser Leben hinein beschreibt. Nicht du musst. Dann musst du gar nichts mehr. Das ist alles so leicht. Das willst du. Dich kann niemand mehr bremsen. Da muss der Pastor sagen, Geschwister, langsam, langsam, langsam. 3 werden beten heute. 2 werden prophezeien. Und wir beten nur für 5 heute. Und die anderen kommen andermal dran. Da musst du bremsen. Aber nicht immer schieben. Wenn die Herrlichkeit Gottes da ist, dann musst du die Leute nicht schieben zum Beten. Da drängen sie sich. Jeder will der Erste sein. Wenn der Engel das Wasser bewegt, da drängen sie. Wenn die Herrlichkeit Gottes da ist, da drängen sie. Und wenn das nicht der Fall ist, wer möchte noch beten? Wer hat noch ein Gebetsanliegen? Wer möchte den Herrn preisen? Wer liebt den Herrn? Oh, das ist so ein richtiges Gebetsmühlenmalen. Gott möge uns helfen, dass die Herrlichkeit über uns ausgeschüttet wird und unser Dienst mit Herrlichkeit gefüllt wird. Wir sind geschaffen, um den Herrn zu verherrlichen durch unser Leben und wir sollen das Erdreich füllen mit seiner Herrlichkeit. Ich möchte noch ein paar Gedanken ganz kurz weitergeben. Bitte hilft mir. Wenn wir gestatten, wie der Dienst der Herrlichkeit aussieht, wenn wir gestatten, dass der Heilige Geist uns reinigt, alle Lebensumstände in unserem Leben übernimmt, uns leiten kann, werden wir viel von der Herrlichkeit Gottes haben. Der Teufel fürchtet sich vor deinen Gebeten nicht. Der Teufel nimmt sich von deinen Worten, nimmt den Hut nicht und flieht nicht. Aber wenn die Herrlichkeit Gottes über dein Leben kommt, dann rennt er. Und die Herrlichkeit Gottes ist die stärkste Waffe gegen alle Waffen des Feindes. Der Teufel hat keine Alternative, keine Ersatz, keine vergleichbare Waffe gegen die Herrlichkeit Gottes. Er muss kapitulieren, wenn die Herrlichkeit Gottes auf unserem Leben ist. Und deshalb, ich bete und ich ringe, dass es über meinem Leben ist und ich möchte dich einladen, lass es auch auf deinem Leben sein. Der Heilige Geist will sich manifestieren über unser Leben. Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Moses hat dann gesagt, Herr, wenn du nicht mitgehst, wenn du es nicht begleitest, wenn deine Herrlichkeit nicht mit uns geht, wir bleiben hier. Wir rühren uns nicht vom Fleck, wenn du nicht mitgehst. Wenn die Herrlichkeit Gottes nicht mitgeht, bleib, wo du bist. Rühr dich nicht vom Fleck. Du hast zwei Möglichkeiten, die Herrlichkeit Gottes zu erfahren heute. Entweder zuschauen, wunderbar, ach, was der Herr getan hat. Zu einem Fluss, du kannst den Strom sehen, der fließt. Ich weiß einen Strom, dessen herrliche Flut fließt wunderbar stille durchs Land. Du weißt um diesen Strom heute Morgen. Du weißt um den Heiligen Geist, du hast ein bisschen gehört von der Herrlichkeit Gottes heute Morgen. Du kannst zuschauen, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Oder du kannst hineinspringen in diesen Strom und mitschwimmen. Wisst ihr, was so viele Christen machen? Die nehmen ein Gefäß und schöpfen. Und sobald du das Wasser aus dem Fluss geschöpft hast, hört das Wasser auf zu fließen. Und sobald du die Herrlichkeit Gottes geschöpft hast und denkst jetzt, Halleluja, neue Nazareth-Kirche, Gemeinde Gottes, Pfingstgemeinde, charismatische Gemeinde, freie Gemeinde, katholische Kirche, weiß ich sonst noch was, jetzt haben wir's. Dann hört das Wasser auf zu fließen und es ist still. Und weißt du, wenn es länger still bleibt, stinkt es. Nach 3 Tagen stinkt es. Du kannst gar nicht mehr genießen, das Wasser. Wisst ihr, was Gott will? Dass wir nicht das Wasser schöpfen und uns freuen an den Segnungen Gottes. Wunderbar, Halleluja, herrlich. Nein, sondern wir sollen hineinspringen und paddeln. Ja. Und schwimmen. Von einer Herrlichkeit zur anderen. Ja. Ich war mal in Schweden, da kannst du noch schwimmen richtig. Da bist du allein, hast den ganzen See für dich allein. Was Herrliches, den ganzen See allein. Weißt du, und da war ich im Wasser. Und da war so schön, im Wasser zu schwimmen. Und plötzlich schwimmen Fische und kutzeln dich da am Bauch. Und da, ja, im Wasser, wenn du dort drin bist. Und dann kannst du gar nicht groß. Dann freust du dich an der wunderbaren Schöpfung, an der wunderbaren Natur. Du genießt diese Dinge. Und so ein Wasserglas. Nach kurzer Zeit siehst du da so Käfer drin. Ungeziefer. Das Wasser ist nicht zum Schöpfen da, sondern der Strom der Herrlichkeit Gottes ist dazu da, dass du hineintauchst. Obwohl wir am Wasser groß geworden sind, wir sind am Haff, an der Ostsee groß geworden, aber wisst ihr, wir haben in der Schule Schwimmunterricht gehabt. Und ich sage mir, Mensch, arme Lehrerin, wie konntest du uns Schwimmen beibringen? Du hättest uns, und ich habe nicht schwimmen gelernt in der Schule, im Schwimmunterricht. Wir haben Trockenübungen gehabt. Auf der Wiese sind wir gelegen. Und wir haben vorgemacht, wie man schwimmt. Oh, Schwimmübungen auf der Wiese. Trockenübungen. Und so viele Gotteskinder machen Schwimmübungen in der Gemeinde. Oder sonst wo. Und wisst ihr, mein Onkel hat mich mitgenommen und war sehr gemein und sehr gehässig. Aber ich liebe ihn trotzdem und er ist gut zu mir. Und ich habe dort schwimmen gelernt. Das war sehr, sehr, sehr furchtbar war das. Er hat mich genommen mitten auf der Ostsee. Land war weit nicht in Sicht. Ich habe kein Land gesehen. Plötzlich nimmt er mich, streichelt mich zuerst ein bisschen und sagt, Johannes, kannst du richtig schwimmen? Hast du schwimmen gelernt in der Schule? Streichelt mich und nimmt mich und schiebt mich ins Wasser. Habe ich gedacht, so einen Onkel zu haben. So was furchtbar. Und ich wüsste ja, wie lernt man schwimmen. Und er springt nach und holt mich raus. Und da habe ich schon einen Schock erlebt, glaubt mir das. Aber da habe ich gelernt, mich übers Wasser zu halten. Vom Strom tragen zu lassen. Zu schwimmen. Meine Lieben, Gott muss uns manchmal in eine Situation hineinwerfen. Er muss uns hineinwerfen. Und manchmal denken wir, das ist so ein unbarmherziger, harter Onkel. Der hat mich gar nicht lieb, aber der schmeißt uns hinein und der will uns lehren, in einer neuen Dimension zu leben, in seiner Herrlichkeit. Du, und wenn du dann einmal mal diese Übung gelernt hast, zur Ruhe gekommen bist, nicht nervös. Nervös sein ist nicht vom Heiligen Geist. Ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Einatmen, ausatmen. Das ist keine Trockenübung, sondern richtig, richtig sich in der Ruhe Gottes begeben. Dann plötzlich merkst du, Mensch, das ist doch gar nicht so anstrengend. Gar nicht so kompliziert. Was habe ich bloß gedacht und mir ausgemalt? So viele Menschen, die nicht in der Ruhe Gottes sind, zappeln und nervös sind, die werden nie zu der Herrlichkeit Gottes kommen. Aber unser Dienst ist, dass wir den Geist der Herrlichkeit bekommen, den Geist der Besonnenheit bekommen, den Geist der Kraft, der Stärke bekommen und dass wir anfangen, dort in dieser Herrlichkeit Gottes zu paddeln und zu leben und zu bewegen. Die göttliche Kraft, die göttliche Herrlichkeit ist das, was uns stark macht, in der Herrlichkeit bestehen. In der Herrlichkeit bestehen, da wo du stehst. Gott ist mit mir. Ist Gott für mich? Ist Gott für uns? Ist Gott für dich? Und jetzt, wenn diese Herrlichkeit Gottes dich umgibt, wenn du dieses Zeugnis des Herrn in deinem Leben hast, wer und was kann dir schaden? Wer und was kann dich von der Liebe Gottes trennen? Erlebe die Herrlichkeit Gottes. Und weißt du, die Herrlichkeit Gottes ist, obwohl das Wasser tödlich ist, du wirst getragen. Jesus hat das Wunder am Wasser vollbracht. Das, was so viel auf dieser Welt gibt, 75% der Erde ist Wasseroberfläche. Und gerade an diesem unbändigen Element hat er ein Wunder vollbracht. Seine Herrlichkeit offenbart in der Unmöglichkeit. Er hat gezeigt, du guck mal, ich kann aus Wasser Wein machen. Ich kann die Dinge verändern. Und das ist nicht nur billiges H2O, sondern das ist Wein. Da ist Zucker drin. Da ist ein Gärungsprozess, hat es durchlaufen. Das ist was passiert, die Herrlichkeit Gottes in dieses Wasser hineinzubringen. Sichtbar während der Herrlichkeit Gottes, wie Gott arbeitet, wie Gott wirkt, das Erleben. Nun aber schauen wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zu der anderen. Wir werden verklärt von einer Herrlichkeit zu der anderen. Und wenn du eine Herrlichkeit erlebt hast, Bruder, Schwester, gib dich nicht zufrieden mit einer Herrlichkeit. Du sollst von einer Herrlichkeit zu der anderen pendeln und dich bewegen. Und du sollst nicht zufrieden geben, Gott war gut gestern und vorgestern und vorgestern, aber er will auch gut sein heute, morgen und übermorgen und nächstes Jahr. Gott will uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit geben, von Verklärung zu Verklärung. Herr, hier ist gut sein. Mit diesem Gebet möchte ich enden. Herr, hier ist gut sein. Nur in der Herrlichkeit Gottes ist gut sein. Nur in der Herrlichkeit Gottes bist du glücklich. Nur in der Herrlichkeit Gottes bist du zufrieden. Bist du satt. Herr, mir ist wohl. Und dann wirst du wieder auf die Erde, wieder wachgerüttelt. Jetzt wirst du wieder zurück. Jemand lag in einem unserer Gottesdienste auf dem Boden und ruhte im Geist. Wie auch immer. Und ich wollte nach Hause gehen, weil es schon sehr lange gedauert hat. Und habe ihm gesagt, jetzt langsam aufwachen, komm zu dir. Aber er sagte, warum hast du mich geweckt? Das war so schön in der Herrlichkeit Gottes. Warum hast du mich geweckt? Ja, du musst wieder in der Herrlichkeit Gottes kommen. Fortlaufend. Und es mag so wunderbar sein heute oder gestern gewesen sein oder vorgestern, aber ich möchte dich ermutigen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist Gottes Befehl und Gottes Wunsch, Gottes Anliegen. Wie oft atmest du? Du atmest ein und du atmest aus. Erdenluft. Und Himmelsluft solltest du auch einatmen. Das muss in deine Gebeine, in deine Glieder verklärt werden, verherrlicht werden, umgesetzt werden, muss arbeiten. Und dann atmest aus und dann wieder. Oh Herr, ich atme dich ein. Ich nehme dich ein. Ich lass dich wirken an meiner Seele, an meinem Herzen. Herr, ich spüre deine Gegenwart. Öffne dich dem Herrn, rede mit dem Herrn, sehne dich nach dem Herrn. Sag, lass dich von dem dummen Priester Eli nicht stören, der sagt, du bist betrunken. Deine Magd ist nicht betrunken, sondern deine Magd hat ein Anliegen. Deine Magd hat eine Sehnsucht. Deine Magd will Gebetserhörungen haben. Ich will Gebetserhörungen haben. Du auch? Morgen. Übermorgen, heute Abend, heute Nachmittag. Vielleicht gerade jetzt brauchst du eine Gebetserhörung in deiner Situation. Vielleicht bist du krank. Eine Gebetserhörung. Herr, ich brauche eine Gebetserhörung. Ich brauche mein Samuel. Gott hört Gebet. Nicht nur Emmanuel. Gott ist mit uns, sondern wir brauchen auch Samuel. Noch ein anderes Kind. Samuel. Lass dir heute Morgen einen Samuel schenken. Gott hört Gebet. Lass uns aufstehen. Die Atmosphäre des Himmels sollst du erleben durch die Gnade Gottes. Wer eine Gebetserhörung haben möchte, der darf seine Hand strecken und sagen, Herr, ich brauche eine Gebetserhörung. Ich brauche deine Herrlichkeit. Ich möchte deine Herrlichkeit empfangen. Herr, ich bin offen für deine Herrlichkeit. Herr, ich sehne mich, wie der Hirsch schreit nach Wasser. So schreit meine Seele Gott nach dir. Ich brauche deine Herrlichkeit. Ich brauche eine Gebetserhörung. Ich brauche einen Samuel. Oh, ich will diesen Samuel zur Ehre Gottes zur Verfügung stellen. Ich will Gott preisen mit diesem Samuel. Ich, arme Hannah. Ich bin satt, dass man mit mir mit dem Finger zeigt. Du Unfruchtbare, du Nutzlose, du und so weiter und einfach sich weiter beleidigen zu lassen. Wenn die Herrlichkeit Gottes von uns gewichen ist, wir werden beleidigt. Und Menschen beleidigen uns und es tut uns die Beleidigung weh. Aber die Beleidigung hört auf, wenn die Herrlichkeit Gottes über unser Leben kommt. Und dann haben wir unser Samuel. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du jedem meiner Brüder und Schwestern, die heute Morgen sich ausstrecken, ihren Samuel gibst. Gott hört Gebet. Halleluja. Gott hört Gebet. Du bist die Erhörung unserer Gebete, Jesus. Und wir wenden uns jetzt zu dir heute Morgen und wir sehnen uns nach Himmelsluft. Herr, damit es so leicht ist, und wo diese Atmosphäre, himmlische Atmosphäre ist, da ist alles so leicht, so einfach, so harmonisch, so ausbalanciert. Oh, da ist alles so fließend. Herr, und wir brauchen gerade das in unserem Leben, dass alles so wieder harmonisch vor sich geht. In der Gemeinde, in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, Herr. Wir brauchen wieder die Herrlichkeit Gottes. Oh Gott, und ich möchte Buße tun. Wir möchten uns beugen vor dir. Wir möchten uns reinigen. Wir möchten uns entsündigen lassen. Wir möchten alles, was uns belastet, einfach dir jetzt abgeben. Gerade jetzt, Herr Jesus. Und wir sagen uns los im Namen Jesus, alles, was uns bedrückt und belastet und womit wir andere bedrücken und belasten. Nicht nur wir selbst uns, sondern auch andere durch uns. Herr, wir legen alles dir zu Füßen hin und wir bitten dich, Herr Jesus, nimm alle Lasten ab. Eigene und Fremde. Und wir legen jetzt dir in deine Hände, Herr, unsere Sorgen, unser Kummer, unsere Bedrückung. Und wir wollen ganz frei sein, dich anzubeten, Herr, im Geist und in der Wahrheit. Ganz frei sein, dich anzubeten. Halleluja, Halleluja.